Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist ein Bern einfach Spezial zur Individualbesteuerung mit dem Professor Rainer Eichenberger von der Universität Fribourg. Rainer, danke vielmals, hast du dir Zeit genommen, um deine Meinung kundzutun, deine Beurteilung von dieser Vorlage. Ich habe einen Artikel gelesen von dir, dort sagst du, ich zitiere, da wird schlechte, nicht durchdachte Politik aus Parteiraison durchgestiert. Ein happiger Vorwurf. Was ist für dich das wichtigste Argument, warum du sagst, die Individualbesteuerung, die ist einfach nicht durchgedacht?
Es ist einfach überhaupt nicht mit dem Familienkonzept, wie wir es in der Gesellschaft haben, vereinbar. Und weil es mit dem nicht vereinbar ist, wird es auch total ausgehebelt werden und es kommt etwas völlig anderes raus, als das, was wir jetzt meinen, als das, was diskutiert wird. Es ist ein Steuersplitting für Reiche. Und dem müssen wir jetzt auf die Spur kommen.
Ja, aber du sagst, es ist ein Steuersplitting. Also das sagen ja die das wollen, sogar die FDP-Frauen, wir wollen ja, dass eben Mann und Frau oder einfach beide Partner gleich besteuert werden. Nur das sei fair, nur das sei gerecht und progressiv.
Ja, sie meinen es noch anders. Der Vorschlag, so wie er auf dem Papier steht, aus Sicht von den Leuten, die jetzt bis jetzt darüber geredet haben, grosshaft, ich habe gerade heute den NZZ zugelesen, tut sich völlig konzentrieren auf die Arbeitseinkommen. Und dabei ist klar, die Ehepaare, die ganz ausgeglichene Arbeitseinkommen haben, die fahren viel besser als die, die unausgeglichene Arbeitseinkommen haben. Dabei gibt es eine völlig falsche Vorstellung, auch, was heisst unausgeglichene oder ausgeglichene Arbeitseinkommen. So wie ich bis jetzt die Diskussion wahrgenommen habe, ist einfach ausgeglichen, die haben halbe Arbeit und Hausarbeit und Marktarbeit geteilt. Und das ist ja nur ein Faktor, wieso die Einkommen ausgeglichen sind, sondern der zweite Faktor ist, wie viel verdienen die Leute? Ist da gut verdienende Managerin oder Anwältin, wo irgendwie ein Mann hat, ich kenne ganz viele Paar, die so sind, wo der Mann Künstler ist oder wo der Mann originell ja, Musik macht oder so.
Oder Journalist.
Und nicht gut verdient, aber beide arbeiten wie Esel. Ne? Die eine bei der Anwaltskanzlei und der andere als Goldschmied oder als Künstler. 100% Arbeit. Und wenn die jetzt beide 100% arbeiten und eben der Mann wenig verdient und die Frau viel, die zahlen sehr viel mehr Steuern als so zwei Beamte, man kann nicht sagen Sesselfurz, aber so bescheidene Leute, wo der Lehrer, die je 150'000 verdienen, so noch ein bisschen ältere, ja, darum sind sie noch recht oben bei den Lehrerlöhnen, die sind geschützt. Ja. Und das ist einfach, die Ungleichheit ist so abstrus, dass der Staat nicht nur reinredet, ja, die sollten beide gleich viel arbeiten, sondern sie sollten also Marktarbeit und Hausarbeit gleich aufteilen, sondern sie sollen auch gerade noch gleich viel verdienen. Die fahren am besten. Ich meine, wenn man es nutzt, wenn man ein bisschen lustig werden will, was heisst das für den Ehemärkt? Schrecklich, he? Wie das sich auswirkt nachher auf die Partnerwahl. Ist ganz schlimm, wenn man einen Partner hat, der viel weniger verdient, dass sich da laufen nämlich volle Progression hin. Das ist grauhaft.
Also bevor man sich heiratet, muss man herausfinden, was hast du für einen Beruf und eben tust du gleich viel verdienen, nicht gleich viel arbeiten, gleich viel verdienen. Vielleicht noch ein Rechnungsbeispiel, damit es Zuhörer und Zuhörerinnen sehen. Oder? Also, du hast es ist logisch. Also, wenn ein Paar hast, wo beide 100'000 Franken verdienen, fahren die viel besser, als wenn das gleiche Paar etwa 150 verdient und der andere nur 50. Ja. Und es betrifft vor allem auch, du hast darauf hingewiesen, junge Familien werden bestraft, weil die ja oft, und zwar aus durchaus vernünftigen Gründen, während 1, 2, vielleicht auch 5, 6 Jahre sehr unterschiedliche Einkommen haben. Und das, weil eben zum Beispiel die Mutter sagt, okay, ich reduziere oder bleibe ein paar Jahre ganz zu Hause, bevor ich wieder in Beruf einsteige. Also es ist eine junge Familienbestrafungsvorlage. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Ja, genau. Es ist eine Doppelbestrafungsvorlage für junge Familien. Ich meine, die Vorstellung, die jetzt so kommt, die ist einfach, die moderne Familie, die macht Arbeitsteilung. Das ist einfach dummes Zeugs, so, nur dummes Zeugs. Natürlich machen sie das, aber nicht so, wie sich die Leute, die darüber reden, jetzt vorstellen, sondern genau wie du sagst, junge Familien, die vielleicht sogar wirklich das Ziel haben, ja, die haben die Ausgleichen. Logisch, in der Zeit, wo man Kinder hat, und das ist, wenn man zwei Kinder hat, ist das eine längere Phase, vielleicht zwei, drei Jahre Unterschied, Geburt manchmal mehr, dann sind es noch zwei, drei Jahre Kleinkinder und man will sie nicht 100% in die Krippe geben. Durch das gibt es in fast allen Familien gibt's eine innerfamiliäre Arbeitsteilung und das ist ja der Sinn von einer Familie. Wir heiraten doch und schliessen uns zusammen, um können sinnvoll die Arbeit teilen. Nicht nur, weil wir leicht unterschiedliche Präferenzen haben, sondern weil Spezialisierung und Arbeitsteilung unheimlich effizient ist. Darauf baut unser ganzer Wohlstand auf. Und das machen wir auch in der Familie. Und darum sind dann, ja, die, wenn das beides High Potential sind, lohnt es sich eben auch, dass er ist Anwalt und sie ist Anwalt. Ja, aber sie tun ein bisschen unterschiedlich viel arbeiten. Und nochmal, was heute junge Familien sind, ganz häufig auch, man übernimmt ja den Mann und immer häufiger übernimmt ja auch der Mann mehr Hausarbeit. Gerade bei den Frauen, die gut verdienen. Und das heisst, das ist der Sinn von der Familie, von dieser Kernfamilie. Und die wird jetzt attackiert und ich kann das absolut, also es ist mir völlig unverständlich, wie FDP-Frauen und dann noch die FDP-Männer können hinter so einer Vollattacke auf die Kernfamilie stehen. Ist mir völlig unverständlich. Das Zweite, worüber wir unbedingt darüber reden, eben darum, dass es eine Doppelstrafe ist, was ja überhaupt nicht mitgedacht ist und überhaupt nicht diskutiert ist, ist die Rolle vom Vermögenseinkommen.
Genau.
Die sind alle so, wie wenn nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Nein, die gut verdienenden Leute, die haben, wenn sie älter sind, ein grosses Vermögen, normalerweise. Das kennen wir, das beklagen viele, aber es ist Fakt. Und das kann man sehr frei zuteilen. Das soll ja besteuert werden nach der zivilrechtlichen Situation. Aber die zivilrechtliche Situation ist völlig offen. Das ist nur eine Zuteilung innerfamiliär. Wissen wir heute schon, wem das Konto gehört, dem gehört es. Das spielt heute keine Rolle, weil wir ja die Familienbesteuerung haben. In dem Moment, wo man eine Individualbesteuerung hat, kommt darauf an, auf welchem sein Konto ist das Geld. Und die meisten heute auch in der Ehe hat jeder ein eigenes Konto, vielleicht haben sie noch ein Familienkonto. Ja, das wird so gemacht. In Zukunft bei gut verdienenden Leuten, die, ja logisch, wenn man 20 Jahre gut verdient hat, man das Vermögen, dann tut man natürlich das Vermögen dem zuteilen, wo kein Arbeitseinkommen hat, kein
Marktinkommen hat. Oder weniger, damit man es ausgleichen
kann. Genau, dann kann man es ausgleichen. Das ist völlig easy. Ja? Man tut es einfach zuschreiben, man sagt den Steuern, so ist es. Dann muss man vielleicht noch das Konto haben, kann man sagen, oh, wir haben so ein falsches Konto, aber eigentlich gehört es dem anderen, wir müssen beide unterschreiben. Das ist Zivilrecht.
Aber das ist eigentlich ein Steuerschlupfloch. Ich meine,
ja, völlig, das ist völlig
windgemein.
Dass das bis jetzt nicht diskutiert ist, ist nur lächerlich. Und für die Scheidung spielt das alles keine Rolle, weil für die Scheidung, im Ernstfall, ist natürlich Zugewinnregelung, das ist ein anderes Recht. Und wenn dann das einen Konflikt gäbe und dann der eine sagt, ja, aber es ist ja mein Konto und wir haben es ja aus mich überschrieben, dann wird trotzdem noch geschaut, natürlich, ja, was ist der Zugewinn in der Ehe gewesen und spielt eigentlich keine Rolle, auf wen das geschrieben ist, auf wem sein Konto war. Kennen wir alle von den Scheidungen, von Freunden oder vielleicht sogar manche von der eigenen Scheidung. Spielt doch das keine Rolle, auf welchem Konto das Geld war. Ich meine, total lächerlich. Aber wenn's, sonst braucht man halt noch ein bisschen Anwälte. Und das haben Reiche. Das heisst, je grösser das Vermögenseinkommen am Gesamthaushaltseinkommen ist, desto mehr kann man einfach Steuersplitting machen. Das heisst, was die FDP-Frauen vorgestellt, also entweder haben sie es nicht verstanden, dann ist es ein bisschen schwierig, dass so Leute in den Nationalräten und Ständeräten sind, oder sie haben es verstanden, dass es einfach ein Steuersplitting für Reiche ist und die jungen Familien, die nicht die Vermögen haben, fast notwendigerweise die Vermögen nicht haben, die Rechnung zahlen. Wer so etwas vorschlägt und es weiss und nicht darüber redet, ist höchst problematisch. Und eigentlich bräuchte es einen Puck, um das zu untersuchen, wer da gelogen hat und wer einfach nur dumm ist.
Genau. Jetzt hast du auch noch darauf hingewiesen, es ist auch noch Inkonsistenz, und zwar wegen der Sozialleistungen, oder? Ich meine, dort tut man ja dann plötzlich gleich wieder nicht individuell berechnen, wer einen Anspruch hat. Also dort, eigentlich wird es ja uns verkauft als, jawohl, man tut eben die Leute einzeln behandeln, Individualbesteuerung, oder? Aber sobald es um Sozialleistungen geht, tut man dann schon wieder auf die Kernfamilie und die familiäre Solidarität setzen.
Ja. Nein, es ist einfach schrecklich, genau.
Also, wie genau?
im einfachsten Fall, jetzt nehmen wir es nicht lustig, wo die Frau alles verdient und der Mann im Haushalt schafft, sondern umgekehrt, ganz traditionell. Der Mann verdient und die Frau schafft im Haushalt. Beides sind High Potentials, aber eben sie hat sich spezialisiert auf Hausarbeit und jetzt ist heisst, ja, er wird individuell besteuert und dann sagt er, aber ich muss ja meine Frau unterstützen. Heisst, nein, sie dürfen nicht ihre Frau unterstützen, also, da gibt es keinen Abzug, sie werden voll individuell besteuert. Und dann sagt sie, oh Entschuldigung, ich bin jetzt verarmt, ich bin eigentlich ein Sozialfall, ich will die Sozialhilfe. Dann heisst, nein, keine Sozialhilfe, sie haben ja einen Mann, der Unterstützungspflichten hat ihnen gegenüber. Ich meine, wer solche Gesetze entwickelt, also so, oder jetzt die Inkonsistenz, bis jetzt haben wir die nicht gehabt, weil sie war eine Familie, darum hat die Frau keine Sozialhilfe bekommen und der Mann hat gar nicht einen Abzug machen müssen, weil man das gemeinsam veranlagt hat. Wer jetzt mit der Individualbesteuerung kommt und das Problem nicht angeht, der hat einfach ein Problem. Und das heisst, wir haben ein Parlament mit schwerwiegendsten Problemen, ein Parlament, das solche Gesetze macht. Das macht nicht nur solche Gesetze so grottenschlecht, das macht ganz viele Gesetze so grottenschlecht. Das können wir durchdeklinieren, wenn wir wollen, jetzt auch was schon alles grottenschlecht ist. Wir haben ein ernsthaftes Problem.
Das müssen wir sicher noch machen. Jetzt nimmt mich noch Wunder. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, der Anwalt und eben die Frau schafft nicht. Wenn der Anwalt vielleicht Chef ist von der Anwaltskanzlei, was macht er denn? Dann tut er doch seine Frau pro forma anstellen und sie wahrscheinlich ziemlich fürstlich entlöhnen, obwohl sie vielleicht gar nie. Also am Schluss muss ja die Steuerbehörde noch kontrollieren, ob die Frau, die plötzlich irgendwie 150'000 Franken verdient, damit beide gleich viel verdienen, ob die tatsächlich etwas auf der Anwaltskanzlei auftaucht.
Also es ist schrecklich. Es ist noch viel lustiger und viel schlimmer. Bei Selbstständigen ist das sowieso schwierig. Aber auch Firmen, man hat eine Firma und ich will einen Manager einstellen. Ja, der schaut doch dafür, dass auch seine Frau eingestellt wird. Dann zahlt man dem Manager nicht 2 Millionen, sondern man zahlt dem noch irgendwie vielleicht 1 Million und man stellt auch die Frau ein für 1 Million. Nicht kontrollierbar. Das haben übrigens Universitäten schon lange so gemacht, wenn man Leute rekrutieren aus den USA. Dann hat der Kunde gesagt, ja, aber meine Frau kann ja nie nicht arbeiten in Europa oder in der Schweiz. Ist noch schwierig für eine Amerikanerin, da eine Ausbildung zu bekommen. Dann haben die Universitäten geschaut, dass die Uni intern auch eine Stelle bekommen. Das ist schon sehr verwandt. Und wir müssen auch sagen, es gibt ja so Doppelteams. Es gibt es ja gerade bei unserer Parteileitung. Ich meine, wir haben jetzt die lustige Konstellation, dass 2 Parteien mit der gesplitteten Parteileitung, Mann und Frau, die Vorschläge machen. Und was ist jetzt, wenn ein Ehepaar das übernimmt, so eine Parteileitung? Ja, das ist natürlich nichts anderes als auch eine Form von Steuersplitting. Und wir laufen genau in diesen Quatsch rein, alles die Umgehungsmaßnahmen. Und es ist nur, das kann man alles ganz moralisch nachher verbrämen. Ich meine, wie das, was ich vorhin gesagt habe, also Vermögenszuteilung innerhalb der Familie, das ist ja nur anständig, wenn der Mann, der schafft und baut sein Humankapital auf, sein Verdienstpotenzial für die Zukunft, falls man sich scheidet, ist ja die Frau da und ist nur ein Hausmütterli, die schafft die Heime und nichts kann schon. Und dann ist doch richtig, wenn das ganze Vermögen ihr gehört, kann doch niemand etwas dagegen sagen. Mhm. Da kann man alles moralisch verbrämen und darum haben wir bis jetzt nicht den Quatsch. Für das Schweizer Verhältnis, muss man sagen, in der Schweiz eben, haben wir andere Verhältnisse als im Ausland. Darum ist bei uns die gemeinsame Veranlagung so entscheidend. Und wer jetzt das aufbrechen will, der sollte ein bisschen mehr darüber nachdenken, was die Folgeprobleme sind.
Jetzt hast du die Frage gestellt zu Recht, wie hätte das passieren können, oder? Und ich meine, meine Beobachtung jetzt von meinem Büro da schräg vis-à-vis vom Bundeshaus aus, ist halt so, die Idee ist bei der FDP-Frauen entstanden. Sie haben wie das der Parteileitung verkauft von der FDP als grosses Initiativprojekt. Da muss man sagen, immerhin, sie haben die 100'000 Unterschriften gesammelt. Vom Moment der Einreichung haben sie aber dafür geschafft, dass es eben einen indirekten Gegenvorschlag gibt, damit sie gar nicht mit der Initiative vor das Volk gehen müssen. Und sie haben einen extremen Druck aufgebaut, vis-à-vis der Männer in der FDP-Fraktion, dass irgendwie niemand dagegen sein. Ich habe noch nie so etwas erlebt. Ich habe etwa mit FDP-Männern geredet und habe gesagt, du, was findest du eigentlich gut an dieser Individualbesteuerung? Und ich habe nicht einen einzigen getroffen, der das wirklich gut gefunden hat. Aber alle haben Schulterschluck gesagt, ja, aber ich muss halt dafür sein. Da läuft schon auch systemisch, im politischen System etwas schief.
Ja, ich meine, es sind 3 Aspekte, denke ich. Der erste Aspekt ist Aushebelung vom doppelte Ja, das es braucht für Initiativen. Das ist Standard. So hebelt man direkt die Demokratie aus. Das haben wir jetzt auch erfahren, wir ja auch im Zusammenhang mit den Europa-Verträgen. Man versucht unbedingt, das doppelte Ja durch Volk und Kanton auszuhebeln. Die Initiative wäre am doppelten Ja unterlegt. Er hätte darum wahrscheinlich keine Chance gehabt. Jetzt versucht man es so. Mein indirekter Gegenvorschlag, dann hat man eine Chance. Es ist ein typisches Kartell FDP, SP, es, ja, eine ganz unselige Allianz. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Schweigespirale innerparteilich. Und das ist wirklich etwas, was mich umtreibt. In den Parteien gibt es mehr und mehr keine abweichende Stimme mehr. In der SP, wir forschen ja mit Parlamentarierdaten, wie die sich entscheiden, wie stark sie vom Volk abweichen. Wenn wir Daten haben, für das Volk, wie das Volk entscheidet, oder die Bürger, von Gemeinden praktisch, bis nachher Parlamentarier, die sie vertreten sollten. Und da ist das Problem, wir haben ein echtes Datenproblem, weil sich Politik in den einzelnen Parteien nicht mehr unterscheiden. In den letzten 4 Jahren keine abweichende Stimme von der Fraktion innerhalb der SP. Das heisst, da ist ein totaler Druck da. Die Leute stimmen einfach so, wie die Partei sagt. Das heisst, sie denken auch nicht mehr selber. Es wäre, dass wir sagen, das öffentliches Gut überhaupt noch zu denken. Wir werden ein Stimmenautomat von der Partei.
Mhm,
und
genau.
Alles heutzutage ist die innerparteiliche Entscheidungsfindung. Da haben wir aber sehr wenig Ahnung darüber, wie das wirklich stattfindet, welche Kräfte da wirken. Sind es am Schluss Interessengruppen? Ist es Parteileitung? Denken die Leute vielleicht innerparteilich, so ein bisschen im Bundesrat? Dort denkt man noch, im Bundesrat wird noch ein bisschen gedacht, oder hoffen wir. Und dann macht man eine Kollegialentscheidung von Dritte gegen aussen. Das ist das positive Bild, das Kollegialsystem. Mein Eindruck ist aber, dass es überhaupt nicht so läuft in den Parteien. In der Regierung, Kantonsregierung, Gemeinderegierung und Bundesregierung läuft das noch als Kollegialsystem. Parteien funktionieren nicht so, sondern no brain, no denken. Und das ist ein riesiges Problem. Das dritte Problem, und das gehört ein bisschen zusammen, ist, wir haben eine gewisse Form von, ja, Internationalisierung. Die Leute meinen, sie werden gebildeter und sie werden intelligenter und ja, wir müssen ins Ausland schauen und dann schaut man ins Ausland und sagt, ja, im Ausland gibt es ja ganz viele Länder, die das so machen.
Das Argument und, hört man jetzt, ja.
Mhm. Genau, und dann kann man das übertragen und dann immer kommt sagt man, ja, aber sie, ja, da, international, da gibt es Studien und der Bundesrat und das untersucht, gibt es Studien. Quatsch, alles Quatsch. Nicht verstanden, dass ausländische Systeme völlig anders sind als die Schweiz. Und wenn man das übertreibt, kann man sehr gut übertragen. Es ist sehr inspirierend, im Ausland zu schauen. Aber man muss aufpassen, dass man nicht einen totalen Vogel abschiessen. Das haben die gemacht, weil im Ausland, in Deutschland oder so, Holland, wo es Splitting dann auch gibt oder wo es Individualbesteuerung gibt, dort ist das etwas völlig anders, weil die praktisch keine Progression haben im relevanten Bereich. In fast allen EU-Ländern ist man mit nach Schweizer Niveau sowieso kleine Einkommen, aber auch nach Einkommen von diesen Ländern, so typischerweise etwa 60'000 Euro individuell, ist man in der höchsten Progressionsklasse. Das heisst, wie dort nachher Einkommen verteilt werden zwischen den beiden Partnern, kommt fast nicht darauf an, weil es immer in der gleichen Progressionsstufe ist.
Es geht nicht mehr rauf, oder?
Wie genau. Und hingegen in der Schweiz mit Bundessteuer, aber auch viele Kantone extrem progressiv, wo man so ab 200'000-300'000 den ersten in die höchste Klasse kommt und beim Bund im Bereich so 100'000-250'000 ein extremer Anstieg ist von den Steuersätzen. Darum ist das etwas völlig anderes erstens und zweitens die Vermögenseinkommen. Die meisten Länder tun nicht wie die Schweiz Vermögenseinkommen zusammenzählen und Arbeitseinkommen, sondern haben eine separate Besteuerung. Die meisten tun sowieso Vermögenseinkommen nur halb besteuern, weil sie sagen, das muss man richtig machen. Die Schweiz, wo das alles zusammenzählt, das ist heute ein Sonderfall. Und Deutschland, typischer Fall, aber auch viele andere Länder haben eine sogenannte Abgeltungssteuer. Deutschland, normaler Steuersatz auf Arbeitseinkommen 43%, etwa Grenzsteuersatz. Und auf der Kapitaleinkommen 25%. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber das heisst, weil jeder, der erste Rappen schon, Zins, den man überkommt, oder Dividende, wird mit 25% besteuert. Da kommt es nicht darauf an, wie man das nachher hin und her schiebt in der Familie. Genau. Und darum ist dann wenn man die internationale Literatur dann so halbwegs meint zu kennen, ist alles die Probleme, die wir in der Schweiz haben, werden überhaupt nicht behandelt. Und das ist für mich ein Bekümmernis in der Schweiz. Wir meinen, wir werden gescheiter. Wir haben jetzt ganz viele und immer mehr Beamte, die dann die internationale Literatur lesen und so, mit KI vielleicht sogar noch sichten. Ja, dann machen sie nachher noch mehr Fehler. Wenn man nur über die Schweiz nachdenkt, liegt man häufig besser, als wenn man nachher internationales Zeug nimmt, aber nicht versteht, dass die Unterschiede sind und das dann übertreibt auf die Schweiz. Das ist so eine, man muss nicht wieder einen Witz machen, aber es ist ein bisschen die internationale Sozialist oder die sozialistische Internationale, die jetzt das Zeug übernimmt und völlig hirnlos, völlig kopflos übertreibt. Aber schön ist, man muss nicht nur die SP bashen, der Sozialismus ist aus der FDP gekommen.
Ja, genau. Stichwort Progression. Also wir sagen bei Bern einfach, beim Nebelspalter immer wieder, das Problem ist ja eigentlich Progression. Oder? Und die ist bei der Bundessteuer besonders so steil, weil man sie natürlich als Wehrsteuer gegründet hat, weil man gesagt hat, es ist Krieg und die Reichen sollen besonders viel und sie können auch mehr beitragen. Aber das Verrückte ist ja, man tut ja die Progression jetzt nochmal steiler machen mit dieser Vorlage, damit die Steuerausfälle nicht eine Milliarde sind, sondern 620 Millionen. Und eigentlich müssen wir ja über Progression reden. Die Progression bestraft Leute, die viel verdienen.
Ja, genau. Da haben wir wieder sehr unterschiedliche Meinungen. Im Prinzip, ja. Ich bin natürlich auch, ich finde Progression höchst problematisch, weil wir durch das in sehr hohe Steuersätze kommen. Das ist ja nachher nicht nur Progression. Kanton Zürich, typischer Fall, Gesamtsteuerbelastung, irgendwo gut 40%. Ja. Sondern man muss ja dann noch AHV zahlen. Und AHV in der Schweiz ist anders wieder als in anderen Ländern, ist nur eine Steuer für Reiche, ja, weil wir gehabte Leistungen, also gedeckelte Leistungen, dass viele Einkommen, die man da noch versteuert, ist nicht mehr rentenbildend für Leute, die mehr als knapp 100'000 Franken übers Leben verdienen pro Jahr. Und das heisst, wir haben Grenzsteuersatz von 50% und das ist höchst problematisch, führt natürlich zu ganz vielen sehr negativen Anreizen, auch über weniger arbeiten, ja, verlagern alles und so weiter. Und das heisst, es wäre schön, wenn wir die Progression abholen. Gleichzeitig hat aber die Progression natürlich eine Funktion. Wir wollen, solange der Staat so teuer ist, wie er jetzt geworden ist, brauchen wir irgendwoher die Kohle. Ja, dann können wir es entweder durch andere Steuern reinholen. Dann haben wir nachher, die wir nicht mehr, wenn wir Progression abholen, muss man unten mehr belasten. Das ist auch unschön. Und die Progression jetzt auf Bundesebene ist eine Klammer um das Schweizer Steuersystem, so wie ich es sehe. Wir könnten für den Kanton mehr Freiheiten lassen. Jetzt auch in dieser politischen Situation, wo wir sind. Klar gibt es ja manche Kantone, die praktisch proportional Besteuerung haben. Da kommen dann Links und wahrscheinlich auch FDP und sagen, ja, das ist ungerecht. Und so kann man auch völlig einverstanden sein. Und das wird aber kompensiert über die starke Progression. Und einfach, wenn man den Steuerwettbewerb frei laufen lässt, je freier man den laufen lässt zwischen den Kantonen, desto mehr gibt es dort einen Druck gegen eine progressive Besteuerung. Dass man darum sagt, hey, die Progression und Umverteilung, starken Umverteilungsmoment, machen wir auf Bundesebene, eben über progressive Bundessteuer und AHV als Steuer nochmal für Reiche. Da kann man halt unterschiedliche Meinung sein. Mhm. Ich bin tendenziell wieder Progression bei Bundessteuer. Sie müssen nicht ganz so stark sein, aber es muss eine Progression da sein. Mhm. Darum würde ich unbedingt bei der Haushaltsbesteuerung bleiben, Familienbesteuerung bleiben, nicht zur Individualbesteuerung gehen.
Noch ein letzter Punkt, weil du ansprichst, oder? Der Staat ist so teuer geworden und wir diskutieren ja jetzt dann über 0,8 Mehrwertsteuerprozentpunkt zusätzlich für die Armee. Die Alternative wäre ja, dass der Staat ein bisschen schlanker wird, ein bisschen spart. Ein bisschen. Warum bringt man das nicht an, aus deiner sagen wir, Ökonomensicht, die sich das auch schon gefragt hat?
Ja, ich meine, das jetzt ist auch ein Witz, ich meine, wie diskutiert wird, heisst, ja, da gibt es nachher, wir sind alle entlastet und dann sagen viele so naseweise Politiker, also sehr viele Politiker sind sehr gut, aber es gibt halt leider auch andere, die dann so sagen, ja, aber es gibt eine Entlastung für alle. Wir wollen eine Entlastung für alle. Nationalräte, die gerade bewiesen haben, sie können nicht sparen. Wie soll das gehen, wenn alle Bürger entlastet werden, aber man nicht die Ausgaben senkt? Dann ist logisch, was passiert. Es gibt irgendwo als Gegengewicht wieder eine Steuererhöhung, zumeist wahrscheinlich eine Mehrwertsteuererhöhung. Und darum ist auch das Geschwätz jetzt, wer wird entlastet, wer gönnt, das ist wichtig, weil es gibt eine Umverteilungswirkung. Aber die Vorstellung, wir können Reformen machen, die alle entlasten, aber nicht nachher darüber nachdenken, woher sollen die Köln kommen. Oder sie müssen vom Sparen kommen. Oder von Schulden machen. Oder von anderen Steuern. Da wird einfach nicht ernsthaft darüber gedacht. Es ist wieder ein bisschen, es ist auch sehr partielles Denken häufig in der Politik aus verschiedenen Gründen. Nicht nur, weil die Leute partiell denken, sondern auch, ja, das System, das man eingebettet ist, Anreiz geben wird zum partiell Denken. Also das heisst, da müssen wir rauskommen. Und das heisst jetzt die Frage, wieso können die nicht sparen? Und die Antwort ist, wie immer, ich habe jetzt viel lustig gemacht über Politiker, das ist aber ein bisschen verfehlt. Man könnte es genauso über Professoren machen, über Universitäten sich so lustig machen. Das sind nicht blöde Leute, sondern ihre Anreize sind blöd. Und das ist das Problem in der Politik, das wir haben. Wir haben Anreize, die halt so sind, können ausgeben. Wenn ich würde genau gleich handeln. Wenn man an der Regierung ist, wenn man im Moment in der Mehrheit ist, dann muss man die Köln ausgeben, so schnell wie möglich ausgeben. Weil wenn man sie nicht ausgeben und nachher eine andere Regierung kommt, ich bin ein Bürgerlich und nachher kommen die Linke als Nächstes, dann muss ich jetzt die Köln ausgeben für bürgerliche Projekte. Weil nachher haben die Linke, oh, da ist so viel Geld um und so schön gespart, dann geben wir das jetzt fröhlich aus. Das heisst sogenannte strategische Verschuldung und strategisches Geld ausgeben. Das ist dominierend, die Köln ausgeben. Und jetzt haben wir auch wieder eine andere Geschichte, auch wieder als ein Halbwitz. Politik ist halt links. Weil links ist definiert als Geld von anderen ausgeben, mehr oder weniger. Wenn man es ganz verkürzt definiert, ist Geld von anderen ausgeben. Politik ist auch definiert als Geld von anderen ausgeben. Ist klar, in der Politik gibt man Geld von den Steuerzahlern aus. Und ja, das heisst, so. Beides ist links, man gibt Geld aus, man hat etwas davon, man muss nicht sagen, man tut es veruntreuen oder nur für eigene Projekte einsetzen.
Nein, ja, würde mir nie sagen.
Projekte, die ich gut finde, aber nicht für Projekte, die schlecht finde. Nein, welche Projekte finde ich gut? Ah, die von meinen Freunden, von meinen Spezies und so weiter. Also man setzt sich ein für eigene, auch eigene Ziele auf Kosten von der Allgemeinheit. Und darum hat man da generell ein Problem, man kennt das von allen Staaten. Und die Frage ist, wie kann man Politiker einschränken. Also, uns sind unsere Agenten, wir sind Prinzipalen, wir als Bürger, wir wollen etwas und dafür stellen wir uns Leute an. Genau wie wir haben gerne ein Auto, funktioniert, darum stellen wir uns einen Garagist an. Wir haben gerne irgendwie eine Rechtsvertretung, funktioniert, darum stellen wir uns einen Anwalt an. Und wir haben gerne Politiker, funktioniert, darum stellen wir uns ein paar Politiker an. Aber die kontrollieren, das ist wie im Hausarzt, das ist mit dem Professor auch, den man anstellt, der macht etwas anderes, als für das, was man angestellt hat. Das ist ganz schwierig. Und für das brauchen wir politische Strukturen.
Institutionen. Du hast immer gesagt, Institutionen
genau.
Braucht
es. Genau, wir brauchen gute, wir sagen politische Institutionen, verstehe ich nicht. Aber wir brauchen einen politischen Wettbewerb, der die Politiker dazu drängt, das zu machen, was eigentlich Bürger wollen. Und dafür gibt es 5 Arten von Wettbewerb. Das ist repräsentative Demokratie, ein Kampf um, wer kommt in die Regierung, es ist direkte Demokratie, eigentlich ein Kampf um Ideen, wo es einzelne Ideen, die sich dann durchsetzen können. Es ist Föderalismus, das ist Wettbewerb zwischen Regierungen innerhalb des Landes. Es ist internationaler Wettbewerb, ist das 4. Ja. Wie vergleicht man sich mit anderen Ländern, woher kommt man Ideen über? Und das 5. ist Kampf zwischen unabhängig gewählte Gremien. Man könnte ja die Opposition wählen, nicht verlieren in die Opposition stecken, sondern auch eine Opposition wählen. Das machen wir in der Schweizer Gemeinde, das ist die Rechnungsprüfungskommission. Extrem erfolgreich. Genau, und das sind die 5 Arten von politischem Wettbewerb. In allen 5 Arten, wenn man es durchdekliniert, ist die Schweiz eigentlich Weltmarktführer. Darum geht es uns so gut. Und in dem System, das grundsätzlich sehr gut ist, das wird permanent ausgehöhlt von den Politikern. Nicht zu Recht, sondern ich verstehe sie, weil das ist für sie hinderlich, das ist wie Wirtschaftsunternehmer. Genau. Wettbewerb ist verdammt unangenehm. Und den versucht man auszuhebeln. Und genauso läuft es in der Politik eben nicht Böses, sondern die Menschen handeln, wie ihre Anreize sind.
Und aber das die Bürgerinnen und Bürger, die jetzt zuhören, sie müssen wissen, dass es diese 5 Sachen gibt und sie müssen darum Sorge haben zu diesen 5 Sachen.
Das genau. Ist
eben zu Föderalismus, zu internationalem Wettbewerb, zur direkten Demokratie oder, und zu den Institutionen.
Genau. Und die sind zwar in der Schweiz, wie gesagt, eben, wir sind Weltmarktführer, aber wir vergleichen uns mit Fusskranken und Lahmen. Und
rund um uns herum, meinst
du? Rund um uns herum, auch wenn man ein bisschen weiter schaut, wir müssen uns mit eben das ist ein internationaler Wettbewerb, Benchmarking mit Dänemark, mit Skandinavien, mit Singapur, nicht mit Frankreich und Italien und nicht mit Gesamtdeutschland, sondern mit Bayern und Württemberg. Für das braucht man ein gescheites Benchmarking. Das wäre eine Aufgabe vom Bundesrat. Und wenn es nicht kommt, eine Volksinitiative. Die einzige Möglichkeit, wenn man etwas treiben kann. Und so kann man die 5 Bereiche kann man durchdeklinieren und überall verbessern und können wir enorm viel machen. Aber das ist, wir müssen nicht Politik austauschen. Die können nichts dafür, wie sie sind. Sondern die sind, eben, sie sind wenn sie in Politik sind, glaube ich, der macht einen Käse. Nein, der macht nicht einen Käse, weil er blöd ist, sondern weil er die Anreize dazu hat. Der hockt in einer Zwangsjacke. Die allermeisten hocken in Politiker Zwangsjacke. Eben Professoren das Gleiche hocken in Professoren Zwangsjacke. Darum unterschreiben sie so komische Briefe nachher für das SRG. Ja, viele von denen, viele Kollegen. Wo, ja, da ist auch, da gibt es Konsensdruck, da gibt es ja nachher Peer-Abwatschung, wenn man etwas macht. Da gibt es die ähnliche Probleme in der Politik. Selber denken und an denen 5 Aspekte des politischen Wettbewerbs müssen wir schaffen und den stärken, dann wird es besser.
Wunderbar. Rainer Eichenberger, danke vielmals. Wir sind von der Individualbesteuerung und der Inkonsistenz, respektive der Fehlanreiz, wieder dort gelandet, was wirklich für Zuhörerinnen und Zuhörer zählt, bei den Institutionen, bei der Art und Weise, wie die Schweiz funktioniert, was sie ausmacht, was ihren Erfolg macht. Danke vielmals für das Gespräch. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Dünnt die Art von Journalismus unterstützen, weil wir auch im Wettbewerb stehen. Da unten kann man draufklicken und kann eine 5 Lieber, eine 10er-Note oder auch eine grössere Note uns schicken, um den Nebelspalter zu unterstützen. Man kann ein Abo lösen. Danke vielmals alle die, die das machen. Und dann schalten das nächste Mal wieder einschalten. Bern einfach unter der Woche, immer aktuell. Und am Wochenende haben wir immer wieder interessante Gespräche, wie jetzt das hier. Und denke daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch